Herr Grundmann.
Ja.
Das Allerwichtigste ist ja dann in die Fresse, wie du als aufmerksamer Hörer und zum ersten Mal jetzt auch Mitmacher sicherlich mitbekommen hast, der Anfangsgag.
Okay.
Bitte.
Bitte.
Ja,
ich habe keinen Anfangsgag.
Was?
Ich habe keinen Anfangsgag mitgebracht.
Also warte, du bist also anscheinend einer von den Leuten, die sich bei Fabo auf der Besetzungscouch hochgeschlafen haben, statt durch professionelles Engagement zu glänzen. Durch
professionelles Anfangswitz schreiben.
Ein bisschen, ja. Also ich musste mich auch nicht so sehr bemühen, um auf die Couch zu kommen. Ich wurde einfach eingeladen und habe ja gesagt. Das war gleich sehr harmonisch.
Okay, das, ich weiß nicht, sollten wir das jetzt noch weiter ausführen oder sparen wir uns? Ich glaube, letzteres ist einfach die bessere Variante. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Superlevel.
In die Fresse.
Nach langer Abwesenheit, die tatsächlich keine so lange Abwesenheit war, sondern die euch nur so vorkam, weil wir so lange abwesend waren, was aber eigentlich nur ein paar Tage waren. Also jedenfalls nach dieser langen, langen, schlimmen, dramatischen Pause sind wir heute wieder hier für euch zu Gast, um euch alles zu erzählen, was in der Welt der Indie-Spiele so passiert ist. Unter anderem ist dabei jemand, der manchmal dabei ist und den ihr vielleicht schon mal gehört habt, aber vielleicht auch nicht. Und ich möchte ihn euch heute ganz neu vorstellen. Es ist Dennis Kogel, der Mann, der aussieht wie Justin Bieber. Hallo, Dennis Kogel.
Das war's. Ich habe neulich gehört, ich sehe aus wie ein Rehkitz. Das fand ich sympathischer.
Ja. Justin okay. Was der Hörer nicht weiß, ist, wir haben eine Wette zu laufen, dass ich am Anfangssatz immer was sage, was Dennis irritiert. Heute habe ich anscheinend gewonnen.
Total. Das Äffchen von Justin Bieber. Alles.
Und wie ihr auch schon gehört habt, ist jemand da, den ihr noch nie hier gehört habt. Und das ist jemand, der meinen Namen trägt, was ich ganz schön unverschämt ist und was auch nicht ganz stimmt, aber man hört es nicht. Markus Hallo. Ist auch dabei. Hallo Markus. Also was wir jetzt schon wissen ist, Anfangswitze schreiben ist nicht so deins. Du bist aber jetzt der Neue, du kommst jetzt öfter, also vielleicht nicht hier, aber zumindest bei Superlevel. Wer bist du?
Ich bin auch nicht mehr der Allerneueste, oder?
Ach, Details. Niemand mag Klugscheißer.
Ich bin jetzt so seit rund 3 Monaten bei Superlevel dabei, wurde rekrutiert von Fabu, habe vorher nur auf meinem eigenen kleinen Blog geschrieben und jetzt habe ich keine Zeit mehr für den eigenen kleinen Blog, weil meine ganze Arbeitskraft von Superlevel aufgesaugt wird und ich jetzt all meine Bemühungen in Artikel stecke, schwerpunktmäßig zu kleineren und Browserspielen.
Ich finde das eine sehr geschickte Übernahmestrategie. Das ist wie die Großen auch mal. Man kauft einfach die kleine Konkurrenz auf. Man sagt so, hier wird sie nicht mal bei uns. Also verstehst du, kannst ja einfach mal das Logo draufkleben, nur probieren, wie sich das anfühlt. Also vielleicht mal für eine Woche und so. Und BÄM!
Genau, ja. Es ist ein bisschen so Huffington Post-mäßig. Überleg dir doch mal, wie sich deine Reichweite steigern kann.
Ja. Ach so, du wolltest dein eigenes Label. Nee, das können wir leider nicht. Ja, so bin ich auch hierher gekommen. Dennis, wie war es bei dir?
Ich habe mich beworben. Ich war noch da, wo man bei der Huffington Post noch Leute gesucht hat. So, ja. die Leute ausbeuten, die dann.
Ah, du bist Führungsebene.
Ich weiß,
du Schwein!
Das ist ja unglaublich!
So, nachdem wir das geklärt hätten.
Aber inzwischen, seitdem diese Justin Bieber-Gerüchte aufgekommen sind, bin ich wieder auch nicht mehr ganz so sicher.
Wir wollen euch sagen, trotz aller Klassenunterschiede, die hier anscheinend gerade aufgetreten sind, über Dinge informieren, die wirklich wichtig sind. Und zum Beispiel ist es so, dass jetzt viele Dinge geschehen, die schon lange angekündigt sind und die Treuhörer der Sendung also wirklich, wirklich schon gut kennen. Zum einen, die Uja hat am 15. November Deutschlandstart, was ich total großartig finde.
Wirklich? Die hat Deutschlandstart am 15. November?
Ich habe neulich, meine Güte. Also möglicherweise verpeile ich das Datum gerade, aber ich habe tatsächlich eine Mail bekommen, so über Presseverteiler von wegen, hier, dann und dann geht es los, Uja offiziell in Deutschland erhältlich.
Gibt es auch richtig so beim Saturn und so?
I have no idea. Ich weiß es nicht. Ich fand's schon.
Hat es so lange gedauert, diesen Aufkleber aufzubringen?
Ich weiß nicht genau. Apropos aus der Abteilung nutzloses Wissen: Es gibt ein Zeichen CE. Und das ist auf Produkten drauf. Ja? Und das Zeichen kann Folgendes bedeuten, wenn es sozusagen irgendwie das entspricht europäischen Richtlinien oder sowas oder ist in Europa hergestellt. Es kann aber auch bedeuten, und dann sind die Buchstaben, ich glaube, ein bisschen weiter auseinander, wurde produziert in China. Habe ich im Internet gesehen. Möglicherweise mussten diese Buchstaben dann noch verändert werden bei der Uya, aber die gibt es auf jeden Fall. Hm. Uya, eine Konsole, von der ja eigentlich schon jetzt niemand mehr redet.
Außer um sie zu kritisieren.
Außer um sie zu kritisieren. Ein anderes, irgendwas, was jetzt völlig aus der Reihe, was nur dieses Dinge, die ihr schon lange kennt, jetzt tatsächlich auch losgehen. Path of Exile ist mittlerweile offiziell erhältlich. Heute. Heute, also zur Aufnahme dieser Sendung am 23. Oktober, ist Path of Exile tatsächlich offiziell.
Stimmt, auch über
ein Spiel. Steam.
Ja. Was ja total geil ist, weil Path of Exile ist total geil. Ist ein.
Naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir immer, wenn wir über Path of Exile gesprochen haben, dachten wir so, dass das sozusagen im Prinzip geil ist. Mhm. Also das macht sozusagen sehr viel richtig und wir möchten es eigentlich gerne haben, aber so richtig doll gespielt hat es außer Jeremy niemand.
Das stimmt. Ich sage immer, es ist super geil. Ich spiele es auch nicht. Aber Path, ich meine, es macht irgendwie total vieles richtig. Ich meine, es ist ein Free-to-Play-Spiel, das ein gutes Hack-and-Slay-Dingsbums ist, das sich gut anfühlt, das Spaß macht zu spielen, das nichts Kaufbares hat, was irgendwie durch Free-to-Play verwässert werden soll. Die Macher sind super nett, kommen aus Neuseeland.
Es ist eigentlich alles richtig.
Also, es ist alles richtig.
Aber es spielt niemand.
Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das, wenn das jetzt
also, Steam. Also, was ich sozusagen, ich finde, es ist ein bisschen zu dunkel. So von der Grafik. Das ist wirklich,
wenn man mich fragt, du bist doch einer dieser Leute, die sich über die Regenbogen in Diablo 3 gefreut hat.
Nein, nicht deswegen, sondern es ist wirklich so, nicht zu dunkel im Sinne vom Stil, sondern wenn ich mir die Grafik angucke, dann denke ich, das ist mir ein bisschen zu schattig und das gefällt mir. Das ist das Einzige, was ich daran wirklich so kritisieren kann, weißt du?
Die Monitor.
Ich weiß es nicht, aber das ist. Ich meine, warum spielst du es denn nicht? Ich kann wenigstens überhaupt was sagen, warum spielst du es denn nicht?
Mein Finger tut weh. Ich habe keine Ahnung.
Markus, warum spielst du keinen Path of Exile?
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber
ich spiele auch
irgendwie grundsätzlich kein Free-to-Play-Zeug.
Also siehst du,
wenn ich sehe, dass es irgendwie Free-to-Play ist, dann spiele ich es nicht.
Jetzt übrigens, liebe Hörer, das weiß Markus nicht weiß, ist, dass er immer noch im Teil des sozusagen Vorstellungs-Assessment-Centers ist. Und er hat vorhin behauptet, er hätte schon viel und ausführlich in die Fresse gehört. Wenn er aber nicht weiß, was Path of Exile ist, dann kann das ja gar nicht sein.
Naja,
das gibt einen Strich auf der Minusliste, Herr Grundmann. Und apropos Dinge, die nicht funktionieren,
Ich höre das natürlich auch einfach so beim Joggen oder so, da bin ich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig aufmerksam.
Ausreden, Herr Grundmann. Ja. Ausreden mögen wir hier gar nicht.
Ja.
Gut, kommen wir jetzt zu Dingen, die wirklich nicht funktionieren. Und das ist, also Dennis hat mir was mitgebracht. Jetzt sind wir wieder bei apropos Uya, es ist meandert heute ein bisschen. Hat mir das mitgebracht, das sieht aus wie ein hässlicher Unfall eines Wii Gamepads.
Oh Gott, das ist so böse.
Aber es ist richtig, oder?
Es ist richtig, es ist ein Game-Stick.
Genau, es ist ein flaches, viereckiges Controller-Ding, wo man hat mit so vier Buttons, wie man das von Controllern kennt, man hat zwei Analog-Sticks, man hat einen großen Pfeil-Button, man hat einen Power-Button, Start, Back und so ein digitales Steuerkreuz. Es sieht alles total billig aus.
Es ist so, als würde der Gestalter des Super Nintendo Pads, als wäre der in die Zukunft gereist, hätte Analog-Sticks mitbekommen, wäre dann wieder zurückgereist und müsste das dann aber so als Kinderspielzeug wieder zurückverkaufen. Wobei das Super Nintendo Pad ist ja auch toll und
sieht fantastisch aus. Also irgendwie ist da noch billiges Bauhaus mit reingekommen.
Mhm. Ja.
Also so ein Bauhaus-Designer raucht total schlimmes, billiges Crack und designt dann einen Controller. Naja, ganz schlimm ist es nicht. So, das Ding ist tatsächlich eine Spielekonsole. Da drin ist ein USB-Stick.
Ein HDMI-Stick.
Ja. Genau. Und wir wollten es eigentlich live spielen, können das aber nicht. Warum nicht, Dennis?
Weil ich das verlängere.
Dennis, wir wollen nicht über deine Fehler reden. Das ist natürlich die Schuld des USB-Sticks. Das Witzige ist, der HDMI-Stick, Entschuldigung, braucht eine Stromzuführung, die man per sozusagen USB-Strom dran machen kann. Also es ist so ein Mini-Micro-USB-Anschluss, den man halt von Android-Handys zum Beispiel kennt oder vom Kindle. Und der ist nicht, wie man das erwarten würde bei einem HDMI-Anschluss, wo das Kabel ja sozusagen nach hinten weggeht, der ist an der Seite angebracht. Der ist an der Seite dieses Dingens angebracht. Und natürlich ist der deswegen bei meinem Monitor, wo schon andere Stecker drin sind, im Weg.
Richtig.
Und das sagt möglicherweise alles über die Konsole. Vielleicht auch nicht, Dennis, du hast die in Aktion gesehen. Was ist da noch dran?
Also erstens nochmal zu diesem HDMI und Stecker und keine Ahnung was Problem. Ich habe wirklich einen Abend lang versucht rauszufinden, wie man dieses Ding benutzt. Und ich bin müde, aus der Redaktion zurückgekommen.
Wusstet ihr, dass Dennis Technik-Spezialexperte ist?
Das ist der größte Witz, Mann. Naja, ich habe es in den Fernseher eingesteckt und es passiert nichts. Und ich so, boah, blöder Games, dieses kaputt und so. Und dann hatte ich wirklich morgens die Erleuchtung, war so, ach so, vielleicht meinen die, der Stick muss an den Strom angeschlossen werden. Weil das wird ja auch aus dem Pro-Material nicht ersichtlich, weil das ja so einfach heißt, hey, steck das Ding einfach in den Fernseher und es funktioniert. Voll geil.
Muss ich permanent eine Strom, also muss das Ding permanent an den Strom angeschlossen sein?
Ja. Genau, der kleine Stick, also der ist ein, sieht aus wie ein USB-Stick, der an den Strom angeschlossen ist.
Und aber das Kabel, das das Ding an den Strom anschließt, geht zur Seite raus von dem,
richtig.
Von dem Ding, das auch gleichzeitig das Gamepad ist?
Nee. Es gibt ein USB-Stick-ähnliches Ding. Das kommt in den Fernseher oder Monitor oder was auch immer, also in das bildgebende Gerät. Und das Gamepad ist dann extra. Das ist aber kabellos, oder?
Das Gamepad ist kabellos, genau. Ach und so, okay. Der Stick.
Dann ist es ja halb so schlimm.
Ja, genau. Also es ist halt, es ist eigentlich, also es ist wirklich nicht schlimm, es ist nur verwirrend, weil
du. Außer dass es nicht funktioniert, wenn man zufälligerweise schon einen weiteren Stecker an der falschen Seite im Gerät
dafür
hat.
Dafür gibt es natürlich das HDMI-Verlängerungskabel, aber diese ganzen Verlängerungskabel und Zusatzsachen widersprechen natürlich der ganzen Idee von, es ist einfach nur ein kleiner Stick, den du in den Fernseher einsteckst, sondern du musst natürlich, habe ich das Kabel mitgebracht, passt das da?
Ja, vor allem, was ich wirklich nicht verstehe, ist, warum dieser Stromanschluss an der Seite ist und nicht hinten. Das ist total absurd. Aber jetzt, Dennis, hast du das Ding in Aktion gesehen?
Ja, genau. Es ist ja eigentlich total famos, dass es eine kleine Android-Spielkonsole ist, die in einem USB-Stick Platz hat oder einem HDMI-Stick. Also das ist ja im Grunde genommen schon mindblowing.
In einem USB-Stick großen HDMI-Stick, bitte. Dennis, bitte.
In einem USB-Stick großen HDMI-Stick.
Sehr schön.
Meine Güte. Naja, okay, und es ist eine Android-Konsole, ähnlich wie die Ouya, mit einem Custom-Android-Dingsbums, genau wie die Ouya. Mhm. Es ist ein eigenes Ökosystem, ein eigenes Spiele-Download-System.
Was brauchen wir? Mehr Ökosysteme.
Mehr davon, genau. Mhm. Mehr. Und es unterscheidet sich von der Ouya. Also wenn auf der Ouya eigentlich nur Emulatoren sind von alten Konsolen, die dann nicht sein sollten, und Portierung von Android- und iOS-Spielen und ein paar Spiele, die exklusiv sind, dann ist der Game Stick, es gibt so gut wie, also ich glaube, es gibt einfach keine Exklusivspiele.
Yay!
Es gibt nur Android- und iOS-Portierung. Mhm. Und das war. Und es gibt auch keine Emulatoren, genau. das heißt, die Leute von GameStick haben mir das Ding geschickt. Also es kostet 99 Euro oder sowas. 89 Euro, so im Dreh rum.
Okay.
Und dann gab es noch einen 25 Euro Einkaufsgutschein dazu, um das zu testen. Und zum Beispiel das Nummer 1 Spiel, das gefeatured wird, ist Momonga Pinball. Das ist, das gibt es auf iOS und Android, das ist so ein Pinball-Spiel mit so einem niedlichen Eichhörnchen, das man mit Pinball-Paddeln rumpaddelt und so. Es gibt einen Panda. Es ist halt so ein niedliches, kleines Abenteuer-Pinball-Spiel mit Leveln, wodurch man das so Pinball-mäßig durchlotsen muss. Ja, ist ganz nett. Kostet halt irgendwie 1 Euro oder 2 im Play Store. Und da kostet es irgendwie 5 Euro. Und dann gibt es halt noch andere Spiele. Es gibt einen schrecklichen Cannibal-Verschnitt. Vector gibt es auch für Android. Irgendwelche Rennspiele gibt es auch. Also alles so Kram, den man anders spielen kann, den man mit einem Touch-Bildschirm besser spielen könnte. Und dann auf diesem Controller spielt mit den Analog-Pads. Und der Controller hat auch eine ziemlich hohe Latenz, muss ich sagen. Also,
yay, das ist ja völlig super. Also, ja. Also warum sprechen wir jetzt gerade hier darüber, um es mal gesagt zu haben?
Um es mal gesagt zu haben, okay. weil die Macher auf allen Indie-Veranstaltungen rumhängen und halt versuchen, so viele Indie-Entwickler wie möglich, verständlicherweise, auf diese Plattform zu locken. Klar, weil kann ja auch nicht schaden, da noch
mehr Spiele zu haben. Warte. Lass mich kurz zusammenfassen. Mhm. Während Sony, ein weltschwerer Konzern, der gerade eine neue Konsolengeneration rausging, seit einem Jahr Millionen hereinbuttert und außerdem noch seine kleine tragbare Konsole, die schon viele für tot geglaubt haben, ebenfalls mit vielen Millionen unterstützt und Indie-Entwickler Honig ums Maul spielt, dass es nur so sein muss, versucht jemand mit einer 99 Android-Konsole, die nicht funktioniert, Indie-Entwickler für seine Seite zu ziehen?
Genau. Und die
Was
nicht
haben die geraucht?
Ich weiß es nicht.
Okay, gut. Ja. Vielen Dank. vielleicht haben wir den GameStick-Machern auch total Unrecht getan, aber was ich gehört und gesehen habe, ist nicht so überzeugend.
Und nur noch mal als Preisvergleich, was kostet denn eine Ouya jetzt dann neu?
Technikexperte Dennis?
Die kostet etwas über 100 Euro. Ich glaube, sowas wie 115 Euro, 119 Euro, sowas.
Also, das ist praktisch eine kleinere Ouya, nur mit weniger Funktionen.
Genau.
Die geringfügig weniger kostet.
Ja, was ich mich eigentlich eher frage, ist, was kostet eine Wii?
Eine Wii?
Oder Nintendo DS?
Oh Gott, die kosten ja auch 100 Euro.
Und so. Ja, irgendwie sowas.
Ja. Da gibt's also, es gibt jetzt auch diese neue abgespeckte Wii.
Genau. 100 Euro. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Das Ding ist, was mich daran so ärgert, ist, dass wir am Anfang gesagt haben, dass mit den Ökosystemen, weil immer mehr davon existieren. Es gibt die Ouya, den GameStick, dann kommt noch eine Razer-Konsole raus, glaube ich.
Razer?
Ja, also die Razer, die Mäuse machen,
ach so,
die ganzen Gaming-Zubehör, die machen, glaube ich.
Shield gibt's auch noch?
Shield gibt's auch noch.
Cooler Name, schlimmes Ding.
Genau, Android-Konsole auch, aber die zumindest aber mit dem Play Store funktioniert.
Ja, oder? Ich glaube, ja.
Ich glaube,
es gibt ja noch so ein Nvidia noch Special
Zusatz, Tegra. Meine Güte, noch mehr Stores und sowas. Was Leute brauchen, sind noch mehr Läden, wo sie Spiele kaufen können, die es aber auch überall sonst gibt in ihren Läden.
Was ja jetzt auch völlig der Tatsache zuwiderläuft, dass es alles Android-Geräte sind.
Absolut.
Also wenn ich jetzt auf verschiedenen Android-Geräten zumindest die gleichen Sachen dann nutzen könnte aus dem gleichen Store, dann wäre das ja irgendwie noch nachvollziehbar oder so.
Es ist alles total verrückt. Gut. Kommen wir zur Software. Das, liebe Kinder, ist ein Spiel, über das ich nichts weiß. Ihr müsst wissen, ich war gerade im Urlaub. Ich war weit entfernt von jedem Internet, jeder Online-Anbindung, jedem digitalen, nicht ganz, das werden wir gleich noch sehen, aber zumindest richtig weit weg. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist ganz super Level. Und die ganze Timeline, die ich kenne, spielt The Stanley Parable. Und zwar sind alle auch begeistert und sagen dann so Dinge wie, man müsste eigentlich keinen Test schreiben, sondern einen Meta-Test. Denn das Spiel ist so meta, dass sich deswegen nur anbietet, eine meta-abstrakte Meta-Argumentation davon auszubringen, die aber gar nichts mit dem Spiel zu tun hat, um so dem Leser etwas vorzuhalten, was mit dem Spiel dann vielleicht doch was zu tun hat, aber nur weil das Spiel selber nichts damit zu tun hat. Liebe anwesenden Spiele-Spezialexperten, Herr Dennis Kogel, Herr Markus Grundmann, was ist The Stanley Parable?
Also ich habe den Artikel für Superlevel ja geschrieben und tatsächlich wäre es mir schwer gefallen, einen Nicht-Meta-Artikel zu schreiben. Das war jetzt irgendwie gar keine besonders affektierte, superschlaue Idee von mir, sondern es ist auch ein bisschen aus der Not heraus entstanden, dass es schwierig ist, dieses Spiel zu beschreiben, wie man ein anderes Spiel beschreibt, fand ich.
Jetzt sitze ich hier und will wissen, ob sich das für mich zu spielen lohnt.
Das voll, aber das stimmt. Ich habe einen Radiobeitrag drüber gemacht und war so, haha, dann mache ich einen Meta. Nein, Moment. Lieber Hörer, du hörst jetzt Dennis Kogel, erzähl dir jetzt etwas über Stanley. Und dann war ich so, nee, irgendwie muss man das doch erklärt kriegen. Es ist eine Art Half-Life-Mod. Es ist ein Spiel aus der Ego-Perspektive.
Aha.
So, ja. Soweit können wir.
Ich kann dir soweit folgen, gehen, ja.
Ja? Es ist ein Spiel über Videospiele in gewisser Weise.
Mhm.
Es ist ein bisschen wie Dear Esther im Sinne von, man macht nicht viel außer rumlaufen.
Mhm.
Und es
ist. Ist es auch wie Gone Home?
Na.
Nee, weil sich die Interaktionsmöglichkeiten völlig in Grenzen halten. Also es geht nicht über das Drücken von Knöpfen hinaus eigentlich. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas aufsammeln könnte oder so.
Okay.
Und dass ich dann auch irgendwas von einer Story erfahren würde in irgendeiner Art und Weise. So ist es gar nicht. Also der für mich dominante Eindruck war eigentlich, dass mir das Spiel versucht zu sagen, dass ich glaube, dass ich viel mehr Freiheiten habe, als ich habe. Zwar nicht nur in dem Spiel, sondern eigentlich in allen, sozusagen.
Aha.
Ja, aber also wenn wir irgendwie einen Schritt zurückgehen und Markus, der kurz aus dem Urlaub kommt und jetzt mit so etwas konfrontiert werden. Also es geht vordergründig um einen Mann namens Stanley. Also der Spieler spielt einen Mann namens Stanley. Aha. Stanley ist ein Büroangestellter, dessen Job darin besteht, auf einen Knopf zu drücken, immer wieder auf einem PC. Und eines Tages, das erzählt der Erzähler einem, den man in seinem Kopf hört, wie eben GLaDOS oder eigentlich nicht wie GLaDOS, eher so wie Bastion oder wie Dear Esther. Also ein Erzähler, der wirklich so sein im Kopf des Spielers ist. Erzählt dann, dass Stanley eines Tages aufsteht und aus der Tür geht aus seinem Büro und dann sind alle seine Kollegen weg und er weiß nicht warum. Und Stanley begibt sich auf die Suche nach seinen Kollegen im Büro.
Mhm.
Und man läuft durch dieses Büro und wird begleitet von der Stimme des Erzählers.
Mhm.
Und der Erzähler, und das ist halt das Interessante an dem Spiel, erzählt, was passiert, wie in Bastion, also ähnlich wie in Bastion, sowas wie Stanley gegen den Korridor entlang, während du den Korridor entlang läufst. Aber er sagt nicht wie in Bastion teilweise vor, was du machst. Das heißt, so der Schlüsselmoment dieses Spiels ist, man kommt in einen Raum mit zwei Türen und der Erzähler sagt, als Stanley in einen Raum mit zwei Türen kam, nahm er die Tür zu seiner Linken. Und das ist so der Schlüsselmoment. Und in diesem Moment kann man
sich...
Das passiert da, genau. Okay. Und man steht eben in diesem Raum mit den zwei Türen und man kann dem Erzähler folgen und sagen, ja, der Erzähler hat es gesagt, ich gehe nach links. Oder man kann aber auch nach rechts gehen.
Dann ist der Erzähler aber genervt und schimpft so ein bisschen auf Stanley und oder stellt zumindest dar, wie uneinsichtig Stanley ist.
Aha.
Und das fand ich dann im ersten Moment ganz witzig und eigentlich geht das Spiel dann auch auf die Weise weiter. Also nicht nur mit Türen natürlich, aber es gibt dann eben viele andere Wege, an denen sich das Spiel sozusagen teilt und man hat dann immer die Wahl, das eine oder das andere zu tun.
Aber ist die Geschichte
zum bestimmten Ergebnis.
Ist dann die Geschichte so gut erzählt, dass es wirklich Spaß macht? Oder ist es dann so, wenn man jetzt einmal den Gag quasi kennengelernt hat, dass man denkt, okay, jetzt weiß ich Bescheid?
Es geht dann nicht mehr so sehr um die Geschichte im weiteren Verlauf. Also es geht dann irgendwie auch nicht mehr darum, dass Stanley unbedingt rausfinden will, wo denn seine Kollegen hin verschwunden sind. Also ich fand, das war was man ganz schnell dann wieder vergisst, weil das Spiel dann auch einen in ganz komische Sphären abdriften lässt. Also man ist dann auch schnell wieder raus aus dieser Büroumgebung.
Stimmt, ja. Nee, also ich muss sagen, die Geschichte, also wenn man von der Geschichte sprechen kann, es gibt unglaublich viele Geschichten, die dieses Spiel erzählt, die teilweise keine Geschichten sind. Das ist ganz, ganz verwirrend, aber was das alles zusammenhält ist und warum es sich meiner Meinung nach lohnt, ist einfach nur, weil es saukomisch ist. Es ist einfach nur unglaublich witzig. Und das hängt total, also das hängt mit dem Skript zusammen, mit dem Erzähler, wie der Erzähler da spricht. Das macht ein britischer Sprecher, dessen Name mir Kevin Brighting heißt er, glaube ich. Kevin Brighting? Und der spricht diesen Erzähler einfach genial. Also das ist großartig, wie er diesen onkeligen britischen Erzähler macht, der sich dann aber auch ganz, ganz schnell irgendwie umschwingen kann in so einen verärgerten alten Mann oder sowas, so einen ganz, ganz bösartigen kleinen Mistkerl, der dich manipuliert und irgendwie auf Irrwege führt und aber auch jemand, der sich über dich als Spieler wundert, so von wegen, man kann, also es ist fantastisch, auf was der alles anspringt, was du im Spiel machst. Also zum Beispiel auch so Sachen, wo man als Spieler denkt, das ist ja eigentlich so eine Non-Aktion im Spiel, wie stehen bleiben und nicht weitergehen oder sich im Kreis drehen oder sowas. Und dann sagt er sowas wie, Stanley drehte sich im Kreis, wie ein blöder Idiot, der ist, und wollte nicht weitergehen. Und so weiter und so fort.
Okay, soll man das jetzt unbedingt spielen oder soll man da vielleicht doch sich nochmal in sich horchen, ob man so wirklich auf so Meta-Quatsch Lust hat?
Nee, das sollte man tatsächlich unbedingt spielen, würde ich sagen. Es ist jetzt auch nicht vergleichbar mit sowas wie Dear Esther, wo man sich dann irgendwann denkt, was mache ich da eigentlich, sondern Es ist tatsächlich wahnsinnig abwechslungsreich und man hat, wenn man das erste Mal durch hat, was circa nach, weiß nicht, 20 Minuten passiert oder so.
Stimmt, ja.
Man hat es auf irgendeine Art und Weise dann durch, hat man sofort Lust, wieder vom Anfang an anzufangen und irgendwas an irgendeiner Stelle anders zu machen.
Okay.
Und das führt dann auch zu ganz bizarren Erlebnissen. Zum Beispiel, dass man ein Achievement dafür bekommt, wenn man das Spiel zum zweiten Mal startet und solche Sachen.
Gottes Willen.
Die Achievements muss man auch aber zuerst im Menü einschalten, damit man sie bekommt. Und für das Einschalten der Achievements bekommt man ein Achievement.
Es gibt ein Achievement, das Unachievable heißt. Und 0,3% oder 0,03% aller Spieler von The Stanley Parable haben das Unachievable Achievement achieved. Und darunter ist Dom.
Ja.
Aber er weiß nicht wie.
Großartig. Okay, The Stanley Parable. Hört sich anders, als ich dachte, nach was an, was man wirklich Spaß machen könnte. Ich werde das mal ausprobieren und wir bekommen jetzt von der Meta-Abstraktion zu etwas, was ich zumindest, also auch ohne hier wieder viel drüber zu wissen, als etwas sehr Klassisches schon im Vorfeld empfunden habe. Es handelt sich dabei um die Macher von The Walking Dead. Das Adventure-Rollenspiel, ja, ihr ganzen Daedalic-Fans, aber nein, The Walking Dead war das Adventure der letzten Monate. Die haben jetzt was Neues rausgebracht, The Wolf Among Us.
Mhm, genau.
Und das ist auch eine Nachbildung oder ist das eine eigene Geschichte, die sie da geschrieben haben?
Das ist wieder so ein Comic-Ding. Es ist genau wie Walking Dead, es ist eine Comic-Adaption von dem Comic Fables. ist so ein US-Comic bei Vertigo erschienen, glaube ich. Und da geht es um Sagengestalten, also Märchengestalten, wie dem großen bösen Wolf, Schneewittchen, dem Holzfäller, Rotkäppchen und so weiter und so fort. Die wurden von irgendeiner bösen Macht aus dem Feenreich vertrieben, aus dem Märchenreich vertrieben und leben jetzt in New York. Also jetzt in New York. Okay. Und die sind halt alle so ein bisschen heruntergekommen, haben halt all ihre Reichtümer aus dem Märchenreich verloren und arbeiten irgendwie so als Taxifahrer, keine Ahnung was, Kurierleute und sowas in New York und leben alle in so einem Apartmentgebäude und dann gibt es halt noch andere Sagengestalten, die außerhalb von New York auf einer Farm leben.
Das sind okay, das Comic würde ich auf jeden Fall schon mal lesen.
Genau.
Was ist mit dem Spiel?
Das Spiel ist noch viel besser als das Comic.
Was?
Ja. Yeah.
Unglaublich.
Das ist das Krasse dran, weil das war meine Reaktion nach dem Spiel. Ich war so, mein Gott, das muss ich jetzt lesen. Sofort. Ich habe mir das sofort gekauft auf dem iPad.
Ja.
Aber das Spiel ist besser. Und zwar geht es im Spiel um Bigby Wolf, den großen bösen Wolf, der als Sheriff arbeitet und so ein bisschen diese Community der Märchengestalten versucht, vor sich selbst zu schützen und vor den Menschen. Und er gerät in so eine Art Mordfall unter diesen Fables. Es ist also so ein bisschen so Man in Black, Shrek, Neil Gaiman Bücher. So kann man
das finden. Das hört sich echt gut an.
Ja, genau. Und die Anfangsszene ist schon fantastisch, weil es ist, also er kommt in einem Taxi zu einem Apartmentgebäude und trifft dort den Frosch, der kein Geld hat für Magie, die ihn zum Menschen macht und deswegen schnauzt ihn der große böse Wolf an, so von wegen, hey, du brauchst die Magie. Und er so, nein, die Hexe ist zu teuer und so. Und aber eigentlich ist er da, weil der Holzfäller eine Prostituierte verprügelt. Und dann muss man sich um den Holzfäller kümmern. Und das geht halt genauso weiter und ist halt super gut erzählt. Einfach die Art, wie die Welt gemacht ist, wie das erzählt wird, wie das gemacht ist, dass man mehr erfahren möchte über diese komische Welt und diese ganzen Charaktere da drin, die irgendwie vertraut sind, aber dann doch irgendwie nicht. Mhm. Das ist total geil gemacht und die Dialoge sind großartig. Das ist fantastisch vertont. Es gibt tolle Momente zwischen Bigby und Schneewittchen, die dann so ein bisschen seine Partnerin wird, so seine Kriminal-Investigativ-Detektiv-Partnerin, die sich dann auch irgendwie schön kabbeln und zanken und irgendwie auch ein bisschen aufeinander stehen. Es ist, aber ansonsten ist es halt wie Walking Dead, also ein
hat es auch so, die Walking Dead, das Adventure hatte ja diese Momente, wo man ganz, wo es immer wieder zu Entscheidungen kam. Also irgendwie erste Entscheidung war, Zombies greifen an, du kannst nur entweder den Typen retten oder einen Jungen. Gibt es sowas da auch?
Genau, es gibt halt auch solche größeren Sachen, wobei weniger als in Walking Dead, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel so von wegen, zu welchem Tatort möchtest du zuerst? Ist gut, du hast einen Anruf da und dann aber irgendwie noch einen anderen da und da, wohin gehst du? Aber das meiste davon sind wirklich so, wie reagierst du auf Leute? Also zum Beispiel.
Also keine, ich nenne sie jetzt mal Action-Szenen, obwohl sie das nicht war. Also nicht so ein Zeitdruck-Drama-Ding.
Gibt es, aber nicht viel. Und es gibt auch, wie bei Walking Dead, so Quicktime-Kämpfe. Die sind aber dann wirklich krasser als bei Walking Dead und auch wirklich schöner gemacht, weil die ganzen Action-Sequenzen fand ich ziemlich billig bei Walking Dead. Hier sind sie geil animiert, schön geschnitten. Also wirklich, man merkt halt einfach, dass sie nach 5 Episoden, 6 Episoden Walking Dead einfach total viel dazugelernt haben, wie man das filmisch macht.
Aber das ist schön, weil Walking Dead hatte ja tatsächlich nach dem Ende so ein bisschen auch den, dass man sagte, ja, okay, das war echt sehr geil, aber es gibt hier und da auch tatsächlich Sachen zu meckern. Markus, du hast das auch noch nicht gespielt, würdest du jetzt nach dem?
Ja, also es interessiert mich auf jeden Fall und ich kam eigentlich auch nur noch nicht dazu, um ganz ehrlich zu sein. Aber die Frage, die mir da auf den Nägeln brennt, ist, ob die Entscheidungen bei The Wolf Among Us jetzt tatsächlich mehr Auswirkungen haben als bei The Walking Dead. Weil das habe ich eigentlich so nach The Walking Dead als das größte Verbesserungspotenzial empfunden. Also dass man da wirklich noch mehr machen könnte und dass es dann nicht einfach doch nur nach 2 Stunden wieder auf den gleichen Erzählpfad zuläuft, wie es ja war. Also viele reden ja davon, dass bei The Walking Dead, dass man das eigentlich kein zweites Mal spielen kann, weil man dann enttäuscht ist, dass irgendwie doch alles gleich ist.
Ja, das kann man halt hier, glaube ich, noch nicht ganz so sagen. Ich vermute aber, dass es ähnlich wird wie bei Walking Dead. Einfach nur, weil ich glaube, Telltale einfach nicht die Ressourcen haben, dann so ausufernde narrative Änderungen zu machen. Aber ja, es gab schon so ein paar Sachen, wo ich mir denke, so, oh, das verändert aber die Geschichte schon stark. Mal schauen, wie das aufgelöst wird. Aber so wie ich die kenne, wird es dann hat das irgendwie wahrscheinlich eine Szene lang Relevanz, sodass eine Szene anders ist, aber dann geht alles weiter wie gehabt und so.
Ja, es ist ja auch irgendwie Meckern auf hohem Niveau. Also ja. Ich meine, die Illusion hat The Walking Dead ja auch sehr gut verkauft. Mhm.
Ich glaube aber tatsächlich, dass man das nur begrenzt oft machen kann. Also ich glaube tatsächlich, dass man, also bei Walking Dead war es so, da hat es tatsächlich im ersten Durchlauf funktioniert und dann hat man realisiert, okay, das ist so. Jetzt beim zweiten Mal, also ne, die zweite Geschichte, die jetzt hier wird, denkt man so, okay, das ist jetzt so, aber ich glaube, dass sich das Prinzip dann doch irgendwann totläuft.
Ich weiß nicht, also ich meine, es funktioniert ja ganz gut so als einfach als interaktive Geschichte, wo man gelegentlich ein paar Knöpfe drückt und sich so ein bisschen entscheidet und redet und so. Also es ist ein Adventure, wo der Druck, Rätsel zu lösen, irgendwie weg ist und das Schöne dran irgendwie nur bleibt, wo man einfach mit Leuten redet, die Welt erkundet.
Ich glaube auch tatsächlich, ja, das stimmt schon. Also diese Nische, ich spiele dieses Spiel wie eine Fernsehserie. Mhm. Also ich habe auch gar kein ehrliches Interesse daran, das jetzt unbedingt nochmal machen zu müssen, sondern es ist einfach nette Unterhaltung für ein paar Stunden. Das stimmt, das wird wahrscheinlich auch gut funktionieren.
Und was ich interessant fand, war, ich habe neulich auch Beyond gespielt und fand das auch nicht schlecht. Mhm. Unter anderem, weil das so schön anfängerfreundlich war, also von der Steuerung her. Also auch ähnlich wie Wolf Among Us oder Walking Dead, das kann ja auch im Grunde genommen jeder spielen. Und ich habe es mit meiner Mutter gespielt. Ich habe ihr das Smartphone in die Hand gedrückt, weil man kann ja Beyond auch mit dem Smartphone spielen. Mhm. Haben sie das dann zusammen mit meiner Mutter gespielt, was großartig war, weil meine Mutter noch niemals Videospiele gespielt hat, glaube ich. Aber die Story in Beyond ist halt, also die ist halt echt so hanebüchen. Also die ist nicht schlecht, ist auch schön emotional und sowas, aber benutzt so viele Klischees und so viele so Allgemeinplätze, so viele Szenen, die man aus schlechten Filmen kennt, so Zauber-Indianer, freundliche Hobos und so. Und The Wolf Among Us halt nicht. The Wolf Among Us ist halt genau wie Beyond, einfach nur Knöpfchen drücken und man kann nicht wirklich scheitern und so. Ja. Aber es erzählt halt die Geschichte gut. Das ist, glaube ich, das, wo es drauf ankommt. Walking Dead ja auch.
Okay. Gut, also kann man auch, oh Gott, ich sehe schon, ich komme ja aus dieser Folge raus und habe dann irgendwie ganz viele Dinge, die auf meiner Liste ungespielter Spiele stehen.
Du darfst halt nicht in den Urlaub fahren.
Doch, darf ich, da kann ich nämlich Folgendes tun. Total geil, hört sich super dramatisch an, ist aber tatsächlich, ich sage mal, nur ein Tower-Defense-Spiel.
Hört sich schrecklich an.
Ach, Klappegrund, Mann.
Also ganz im Ernst, das hört schön. Sich nach nichts an, was ich spielen will.
Total schön, wenn man neue Leute im Cast hat, aber völlig neue Arten zu schimpfen. Klappe Grundmann hört sich auch besser an als Klappe Standke, oder?
Stimmt, ja.
Ja, sehr schön. Okay, also ich fand die Musik, die hat einen sehr witzigen Effekt, wenn man das Spiel spielt. Also Defense Technica tatsächlich Tower Defense für Steam, also Mac, PC. Und ist so in 3D. Und ist so eine ganz seltsame Mischung aus, es gibt ja Tower-Defense-Spiele, wo du vorgegebene Punkte hast, wo du Tower-Türme bauen kannst. Es gibt Tower-Defense-Spiele, wo du das ganze Spielfeld frei bespielen kannst. Und das ist so eine Mischung. Du hast ein Level mit vorgegebenen Bahnen und zwischendurch immer wieder Plattformen, wo du so ein bisschen bauen kannst. Und es gibt, sagen dann, das ist sehr labyrinthisch immer aufgebaut und hast so immer zwei, drei Möglichkeiten, so ein Level zu bespielen. Und es geht tatsächlich am Anfang immer darum, einen perfekten Pfad rauszufinden, den man immer erst vom zweiten Blick erkennt. Und das Witzige ist halt, dass du hast halt dieses typische Tower Defense einfach, da kommen halt Monster und die bauen deine Türme ab. Aber wenn diese Musik, die läuft halt nicht die ganze Zeit, sondern ab und zu wird die halt so eingespielt. Und weil das halt so auch schon eine sehr schicke 3D-Grafik ist, bekommt das dann auf einmal so was total Episches, obwohl einfach nur deine Lasertürme jetzt gerade irgendwie die. Und das ist schon ganz witzig.
Das wollte ich jetzt nämlich fragen. Also nimmt sich das Spiel ernst? Weil, also bei so einer Musik, also sowas kann ich eigentlich nur verzeihen, wenn das Spiel sich selbst nicht ganz ernst nimmt.
Nee, die haben keinerlei ironischen Unterton. Weil ich finde aber auch tatsächlich, es funktioniert. Also sagen, es ist, also vielleicht darf man sich als Spieler selbst nicht ernst nehmen, wenn das funktioniert, aber das ist schon so dieses, das macht schon was, wenn du da sitzt und deine Maschinengewehrtürme und Luftabwehrgeschütze und du denkst so, ja, genau, dann passt die Musik halt wirklich sehr gut.
Aber fühlt man sich denn wirklich so episch und heldenhaft, wenn man einfach nur Türme...
Für einen ganz kurzen Moment, das ist total absurd. Ja, einfach, weil es diese schicke Grafik hat. Schöne Explosionen auch.
Das ist halt so ein Science-Fiction-Ding, oder?
Ja, genau. Ja. Also irgendwie Weltraum und es gibt drei Rassen und die eine greift uns jetzt an und die andere ist verschwunden und wir müssen uns verteidigen. Die Geschichte ist total hanebüchen, weil sie erzählt die Geschichte eines Gefechts eigentlich, aber Tower Defense ist ja immer Verteidigung, was so Okay, also so mit viel Fantasie können wir sagen, es ist die Geschichte eines Rückzugs, den man quasi decken muss, aber es ist sogar halt komisch.
Eines epischen Rückzugs.
Aber genau, die witzige Sache ist die, das hat so ein System, du kriegst für Level Sterne. Unterschiedlich viele, je nachdem, wie gut du es freispielst. Und von diesen Sternen, oder beziehungsweise Medaillen, kannst du dir dann Türme, also nicht neue Türme, aber Turmerweiterung, also für bestehende Türme, die du hast, sozusagen Ausbaustufen dazu kaufen. Und das ganze Spiel ist relativ schwierig, bis du von zwei Türmen die dritte Ausbaustufe hast. Und dann auf einmal ist sozusagen, das ist ja dieses, was bei Tower Defense oft ist, du spielst ein Level, schaffst ihn gerade so, kommst dann nochmal zurück, wenn du bessere Türme hast und dann kannst du ihn sozusagen auch komplett schaffen. Und das hat so einen wirklichen Knick in der Schwierigkeitsstufe, der mir ganz komisch vorkam. So, ich habe halt wirklich so bis Level 12 immer so gekämpft und ja, ich kann es schaffen. Und dann hatte ich auf einmal diesen Feuerblaster-Turm, habe noch alles nochmal gespielt, so überall 100%, alles total super.
Ist das nicht einfach schlechtes Balancing?
Nee, warte, kommt gleich. Okay. Und was ich gut finde an dem Spiel ist, es gibt zwei Ressourcen. Das eine ist halt die Gesundheit einfach sozusagen deines Defense-Targets. Und das andere ist so eine Special-Energie. Du hast also 100% Special-Energie, die du ausgeben kannst, um entweder dein Ziel, das du schützen musst, zu heilen oder so Special-Bombenangriffe zu machen. Du kannst ein Level aber nur perfekt lösen, wenn du nichts davon verwendest. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Weil ich finde eigentlich Tower-Defense-Spiele, wo du darauf angewiesen bist, diese Specials einzusetzen, sehr, sehr anstrengend. Und das Ding mit dem Balancing ist wie folgt. Ich habe heute beim Raussuchen der Musik festgestellt, das gibt es schon für iOS und Android. Und da gibt es das mit In-App-Purchases. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an den ich da gekommen bin. Das ist nämlich der Punkt, den du dir wahrscheinlich in dem Smartphone-Spieler kaufen musst. Versteht ihr?
Das heißt, die Upgrades und die Spezialfähigkeit kann man kaufen.
Du spielst auch Kristalle irgendwie frei.
Okay, ja, also, genau. Okay, das heißt, wenn du es 120 halt, Stunden spielst, dann kannst du ein Upgrade dir kaufen. Ja. Aber so verdienst du das jetzt im Spiel beim Steam Release und das macht das da alles dann wieder einfacher.
Nein. Im Android ist es so, die Ingame-Währung ist Kristalle. Mhm. Und ich vermute, du spielst das frei, also grinden endlos. Oder du kaufst es halt. Und ich vermute, das ist der Knackpunkt sozusagen, diese Stelle, die ich erreicht habe, ist das Ding, wo du entweder 120.000 Stunden gespielt hast oder halt Geld ausgegeben hast nochmal. Und bei Steam ist das sozusagen, das ist einfach ein Vollpreisspiel. Du kaufst es und du spielst es halt. Und ich glaube, sie haben das Balancing nicht nochmal überdacht, sondern diese Schwelle ist einfach nochmal drin. Hm. Du merkst es halt nicht, wenn du es spielst, im Sinne von, dass du halt mehr oder irgendwas erreichst, sondern du schaltest einfach nach und nach frei. Und dann bist du irgendwann über diesen Punkt gekommen, ohne dass es halt besonders dramatisch war. Und dann so, was ist denn hier los? Und ich glaube halt, das ist einfach die Bezahlschwelle. Das finde ich total witzig. Ich mag das Spiel trotzdem, wenn ihr die Gelegenheit habt, das auszuprobieren, solltet ihr es tun. Also wenn man Tower Defense mag, ihr wisst schon. So, kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem. Und zwar, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, das hier. Das ist ja so... Man bereitet so einen Podcast vor und dann sagen die Leute Spieletitel, du kennst sie nicht, suchst dir einfach so eine Musik raus und fragst dich, was zur Hölle? Markus, was zur Hölle?
Also, ich bin ja jemand, den solche Musik wirklich spontan anmacht. danke.
Aha.
Ja, und den eigentlich auch so Oldschool-Rollenspiele ziemlich anmachen ab und zu. Und deswegen fand ich die Kombination aus beidem sehr reizvoll und die heißt Saturday Morning RPG. Und es ist ein episodisches Rollenspiel ohne typische Rollenspielelemente im Sinne von Inhalten. Also es gibt keine Schwerter und Rüstungen und dergleichen, sondern man ist irgendein x-beliebiger amerikanischer, weiß ich nicht, 14-Jähriger vielleicht, der am Samstagmorgen durch seinen Fernseher gesaugt wird in eine komische Fantasy-Welt, wo er gegen allerlei komische Monster kämpft, die teilweise schlechte Kopien von Fernsehcharakteren sind. Es gibt da zum Beispiel Skeletor aus He-Man. Also der heißt nicht Skeletor, aber er ist eindeutig Skeletor, nur dass er ein Affengesicht hat.
Ja, okay.
Dergleichen.
Wie heißt der?
Das möchte ich jetzt wissen. Das weiß ich nicht mehr.
Verdammt. Leckere Tor. Aber du hattest mich bei Skeletor mit Affen gesehen.
wie spielt man das? Ist das so rundenbasiert, Final Fantasy-mäßiges Kampfsystem oder was macht man da?
Ja, es ist also, ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Final Fantasy und Pokémon. Also es ist ein bisschen seltsam.
Kann ich meinen eigenen Skeletor fangen?
Nee, leider nicht. Aber es hat so Geschicklichkeitselemente. Also es läuft eigentlich rundenbasiert ab und dann wählt man irgendeine Fähigkeit aus, zum Beispiel den brennenden Basketball oder die bunten Pferde, die quer über den Bildschirm reiten, wenn man den Kaugummi auswählt. Und dann muss man zum richtigen Moment eine Taste drücken. Also das ist dann eigentlich nicht viel mehr als ein Quicktime-Event.
Okay.
Aber das kommt eben zu diesem Kampfsystem, zu diesem rundenbasierten Kampfsystem dazu. Und außerdem gibt es noch Magiepunkte, mit denen man dann seine eigenen Angriffe verstärken kann. Und diese Magiepunkte sind sozusagen AA-Batterien, die sich wieder aufladen lassen. Zum Beispiel, indem man gut blockt, was man dann auch im richtigen Moment tun muss und so. Also es ist eine Mischung aus rundenbasiert und ja, Quicktime-Geschicklichkeit.
I would hate that game. Warum gefällt es dir? Wegen der Musik?
Teilweise, ja. Also,
um Gottes Willen. Nein, das ist großartig. Hallo?
Ich bin von Irren umgeben.
Nein, du bist nicht. Weil die Musik in Shadow Warrior.
Wieso Shadow Warrior?
Shadow Warriors hat nämlich auch genau diesen selben Saturday Morning Cartoon Blah Soundtrack. Da gibt es nämlich im Intro The Touch, das macht das Spiel viel besser.
Aha.
Ich finde, das hat einfach so was Mülliges insgesamt. Es wirkt so einfach so hingerotzt produziert, aber es ist trotzdem gut. Und so wirkt dieses Spiel nämlich auch irgendwie. Also man hat zweidimensionale Sprites, die so größer und kleiner zoomen, wie so ein alter Mode 7-Effekt, aber auf schlampigen Polygon-Hintergründen. Und das Menü passt nicht ganz in den Bildschirm rein. Zumindest bei mir nicht. Und,
hört sich an wie ein Spiel, das für den GameStick total super wäre.
und zwischendurch muss ich mit meinem... Also ich habe auch den Eindruck, es ist ein bisschen verbuggt, aber wenn es das ist, dann passt das auch total zu dem Spiel.
Awesome. Ja, ich bin ja dankbar, dass es wenigstens ein Spiel gibt, das ich nicht spielen muss, nachdem diese Folge zu Ende ist.
Es erkennt auch nicht so richtig, womit ich gerade was einzugeben versuche und dann muss ich irgendwie mein Gamepad mit meiner Maussteuerung kombinieren und das ist alles völlig unmöglich, aber dadurch wirkt es irgendwie wieder cool. Und ja, was man unbedingt noch erwähnen sollte, ist, dass man Duftsticker sammeln kann. Und das sind dann die Buffs in den Kämpfen. Und vor dem Kampf hat man die Zeit, die freizurbeln, indem man den Analogstick hin und her wedelt oder das mit der Maus macht und dann, je nachdem wie viele Duftsticker man freiruppelt, desto viele Buffs hat man.
Also wir halten fest, Markus Grundmann rubbelt zu seltsamer 70er-Jahre-Musik
80er.
Seinen Analogstick.
80er. Bitte 80er.
Ja, 80er-Jahre-Musik seinen Analogstick. Gut,
ja.
Vielen Dank, wissen wir wieder mehr, machen wir jetzt weiter, würde ich sagen. So, also irgendwie heute in die Fresse, aka seltsamer Musikgeschmack nach 80er Jahre, schlimmen Romanzenpop, kommt jetzt irgendwie Ska oder was?
Ja. Ja, das, nur habe ich, also den habe ich tatsächlich im Spiel nicht gehört. Aha. Noch nicht.
Vielleicht ist es auch nur die Trailermusik. Es handelt sich um Eldritch. Was ist Eldritch? Wir haben Dennis verloren. Wir haben Dennis verloren! Dennis, komm zurück!
Eldritch heißt es. Das ist, ja, das ist so eine Art Spelunky aus der Ego-Perspektive in einer Minecraft-Welt, also so einer blockigen Minecraft-Welt.
Für alle, die Spelunky noch nicht gespielt haben, ich weiß, ihr glaubt nicht, dass es sowas gibt. Was ist
dein Kryptonit für dich? Ja, Spelunky ist ein Roguelike-like Jump'n'Run, also ein Spiel, in dem man ein Leben hat und man muss damit durch eine zufällig generierte Spielwelt laufen und Gegenstände einsammeln, verschiedene Gegner bekämpfen, verschiedene Geheimnisse entdecken. Und wenn man stirbt, ist man tot und muss wieder ganz, ganz, ganz von vorne anfangen.
Tot, tot, tot! Okay, sowas ist Eldritch also auch.
Genau, sowas ist Eldritch auch, nur mit Cthulhu-Monstern. Ja, wir hatten ja
neulich Cthulhu-Monster im Minecraft-Style.
Aha.
Alles wird besser mit Cthulhu-Monstern.
Alles wird besser, das haben wir ja neulich geklärt mit den Leuten von mit Alex von U55. Alles wird besser mit Cthulhu-Monstern.
Ja, ja.
Und auch Eldritch hat Cthulhu Monster. Ja. Also
sind das nicht irgendwie Leute, die irgendwie bei Bioshock irgendwas mitgemacht haben?
Die Eldritch, das kann gut sein. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist auf jeden Fall, ich glaube sogar vielleicht bei Dishonored sogar. Entweder bei Bioshock oder Dishonored, ich bin mir nicht sicher. Es wurde auf jeden Fall auch angekündigt, also der Macher beschreibt es wie eine Mischung aus Dishonored und Minecraft und Spelunky. Mhm. Ist es,
Bullshit?
Nee, es ist schon ganz cool. Es ist so eine Art, man kann halt rumstealthen, man kann rumschleichen und so durch diese zufällig generierte Welt und sich an Monstern vorbeischleichen. Es gibt Läden, in denen man wie in Spelunky halt Zeug kaufen kann, das dir hilft, dich besser vorbeizuschleichen oder mit dem du besser kämpfen kannst. Es gibt komische Cthulhu-Altare, wo du Spezialfähigkeiten bekommst, zum Beispiel auch so einen Teleportspruch wie bei Dishonored. Hm. Das ist eigentlich alles ganz cool. Aber mich hat es irgendwie nicht so gepackt, muss ich sagen.
Hm. Weil also hört sich für mich tatsächlich so an, wie ein Spiel, klingt irgendwie ganz gut, aber dann sieht es halt nicht geil genug aus.
Ich frage mich, ob die Kombination aus Schleichen und Permadeath nicht furchtbar frustrierend ist, weil ich finde eben, dass gerade also Schleichspiele sind ja immer so Versuch- und Irrtumspiele eigentlich, finde ich.
Richtig.
Weil man stirbt sehr oft in Schleichspielen und wenn man jetzt so ein Spiel mit Permadeath versieht, dann wundert es mich nicht, dass es sehr schnell sehr frustrierend wird.
Richtig. Richtig, der Macher, ich habe gerade nachgeschaut, David Pittman heißt der hat an Bioshock 2 mitgearbeitet und war wohl einer der armen Menschen, die durch die Hölle gehen mussten in The Bureau XCOM Declassified. Mm. Ja. Naja, genau, aber das ist genau das Problem, weil du nicht dieses super schnelle Gameplay hast wie bei Spelunky, hier wie dieses Münze reinschmeißen, schnell rumlaufen, 5 Minuten tot, sondern du arbeitest dich mit Bedacht gegen diese Monster vor und versuchst irgendwie weiterzukommen und dann ist das Gemeine, es gibt diese Level, die halt auch wie in Spelunky aus 4 einzelnen Leveln bestehen und dann, also es ist eine Welt, dann kommt man da durch, zuerst ist man in der Cthulhu-Welt oder was auch immer, danach ist man in der Nyarlathotep-Welt. Aber man schaltet die dann wie bei Spelunky halt frei, sodass man dann direkt in der zweiten Welt anfangen kann, aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil du halt nicht die Ausrüstung hast, dann hast du halt wieder nichts, du hast keinen Kompass, kein Messer, keine Pistole, nichts. Und im Grunde genommen bleibt ihr halt wirklich nur neu anfangen. Und das dauert einfach sehr lange, finde ich.
Also das ist tatsächlich ein Spiel, da kann man sich das Let's Play mal anschauen und gucken, ob das irgendwie vielleicht so nett ist. Aber man muss es echt nicht selber holen.
Nee, ich dachte, ich wäre sehr begeistert davon. Es hat auch echt gute Wertungen bekommen. Ja. Es hat irgendwie bei Polygon, hat Philipp Koller darüber geschrieben, hat irgendwie 9 von 10 Punkten gegeben und gesagt, ah, voll toll. Und meint, es wäre auch gar nicht so schwer. Ich habe es jetzt mehrmals gespielt und es war dann irgendwie auch wirklich so halbe Stunde, 45 Minuten, um da mal irgendwo hinzukommen und dann dachte ich, ja, es läuft ganz gut und dann bist du halt tot und dann ist es doof. Aber was man loben muss, die Monster sind super, sind nämlich, also obwohl das eben diese Minecraft-Style-Block-Grafik ist, sind die Monster ziemlich gruselig. Also hätte ich gar nicht gedacht, weil es sah so niedlich und lustig aus und mit Ska-Musik und so. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Engel aus Doctor Who im Grunde genommen.
Okay, nicht. Spoiler!
Nee, nicht die
Nein, soweit bin ich noch nicht. Spoiler!
Leute, die Doctor Who kennen, wissen, was ich mit
So, kannst du dich gleich mal entspannen, Dennis? Nee, nicht damit. Das kommt doch später erst. Hiermit.
Das ist ja gar kein Ska. Das kommt ja gar nicht aus den 80ern.
Richtig.
Edo-Ära?
Das ist Kami.
Aha.
Kami, kennt ihr das Wort bestimmt? Kami ist japanisch, heißt Papier.
Ich hätte jetzt irgendwie so Kami-Hami-Ha oder sowas. Ne?
Sorry. Kami, nicht Kami. Könnte man zum Beispiel aus dem Wort Origami, das heißt ja Papier, falten. Kann auch Sturm heißen. Ja, Kamikaze, Gottessturm.
Mm.
Ja, ich erwähne dieses Spiel nur, weil ich mal ein bisschen protzen wollte mit meinen rudimentären Japanischkenntnissen. Letztendlich gibt es, ich habe ja neulich über Strata geschrieben und Kami ist so ein ähnliches Puzzlespiel für iOS, wo man im Prinzip ist das so ein Flächenspiel. Du hast eine Fläche, die ist verschieden eingefärbt und kannst sozusagen jede Fläche, die zusammenhängend gefärbt ist, durch Tappen mit einer anderen Farbe versehen. Und Ziel ist es sozusagen, dass am Schluss das ganze Spielfeld eine Farbe hat. Und du musst es halt in der bestimmten Anzahl Schritte schaffen. sehr geil. Hier habe ich bestimmt so 2-3 Tage gespielt, immer wieder zwischendurch, weil es auch echt schwierig ist an mancher Stelle. Und man, das ist wirklich so ein Hirnfick. Man sitzt, ich habe das ganz selten, dass ich wirklich die Geduld habe, vor einem Spiel zu sitzen und einfach noch auf dem Bildschirm zu starren und nach dem fucking Lösungsweg zu suchen. Aber das ist so ein Spiel. Ich fand es wirklich, es ist sehr simpel gemacht, es sieht sehr schön aus. Also die Spielfelder sind so gemacht wie so mit Post-its und die klappen so um, wenn man quasi die Farbe. Also ganz einfach, ganz süß, kann man auf jeden Fall mal machen. Finde ich total gut. Und jetzt, wo wir alle wieder ein bisschen runtergekommen sind, ja, sind wir wieder down? Ja? Wirklich?
Ja. Geht so.
Seid ihr sicher? Ist ja schon ein bisschen geil, die Musik.
Super.
Also den Soundtrack würde ich nicht ungehört, aber sagen ungesehen kaufen. 140 oder 140 heißt das Spiel. Genau. Was kann das?
Das war so ein IGF. Gewinner, Nominierter für visuelles Design. Das ist so ein...
visuelles Design?
Visuelles Audio-Design, keine Ahnung, IGF, super geil.
Okay.
Und zwar ist das so ein Rhythmus-Plattformer eigentlich. Aha. Also so ein bisschen wie BitTrip Runner oder so.
Ja.
Man spielt einen Kreis, so einen schwarzen Kreis, der ein Kreis ist, wenn er rollt, wenn man ihn bewegt,
ja.
Der ein Viereck ist, wenn man stehen bleibt, und ein Dreieck, wenn man hüpft.
Aha.
Und man bewegt das eben durch diese Level und muss so kleine Punkte einsammeln und die dann an Checkpoints bringen. Das ist im Grunde genommen das Spiel. Aber was halt interessant ist, ist, wie das mit Musik umgeht. Und zwar ist halt jedes Level ein Track.
Mhm.
Und das gesamte Level synchronisiert sich halt mit der Musik. Das heißt, irgendwie, wenn der Beat kommt, dann hüpft die Plattform irgendwie einen Schritt nach vorne.
Okay, aber nicht umgedreht. Nicht wie du spielst, beeinflusst die Musik.
Genau.
Das auch?
Nee, das nicht. Also die Welt ist die Musik quasi.
Also dann
hüpfst du durch die Musik. Genau.
Ja, okay. Ja.
Und du sammelst halt diese Dingsies ein und bringst sie zu den Checkpoints und kommst dann auf eine weitere Ebene der Musik. Also dann wird der Soundtrack halt immer fetter und fetter. Und das war nicht am Anfang so ein bisschen einfach, so ein bisschen simpel auch. Aha. So, naja, okay, ist halt so ein Spiel mit Musik und die Plattformen und keine Ahnung was bewegen sich im Takt. Okay, kennt man ja. Aber dann später wird das sehr, sehr, sehr rhythmusbasiert. Also man muss halt wirklich in den Rhythmus des Levels der Musik kommen. Sonst geht das gar nicht. Also du musst halt wirklich springen so, dass du auf den Offbeat landest und sowas, irgendwie auf die Hi-Hat achten und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich schwierig. Und die einzelnen Level sind super, super toll. Richtig schlimm sind dann die Bosse.
Okay.
Es gibt dann Bosse, gegen die man kämpft, die sind dann auch so teilweise so Versionen von anderen Spielen, sowas wie Breakout oder Space Invaders. Ja. Man fliegt man halt rum und schießt und so. Und der letzte Boss im Spiel, das Spiel ist echt nicht lang, man kriegt es irgendwie in 2 Stunden durch.
Ja.
Der letzte Boss ist total wahnsinnig, weil der besteht dann aus deiner Figur, die in bestimmten Abständen schießt und in bestimmten Abständen zum Takt hüpft sie auch immer 1 oder 2 Felder oder 3 Felder weiter und schießt dann.
Mhm.
Aber der Gegner bewegt sich auch und du musst den Gegner genau erwischen. Das heißt, du musst im Grunde genommen Mathematik, Sound und keine Ahnung was betreiben, um das ist dann so, okay, Moment, ich muss dann den in diese Ecke bewegen, dann springt er 3 Schritte weiter im nächsten Beat und schießt dann und der Gegner geht nur 1 nach da und dann, und wenn du das nicht innerhalb, im Bruchteil einer Sekunde schaffst, dann ist Game Over, alles wieder von vorne.
Kalle ist wieder von vorne.
Naja, okay, nicht ganz alles wieder. Irgendwie ein Teil von diesem Bosskampf. Aber,
ja.
Dieser Bosskampf bestand irgendwie aus.
Hast du es geschafft?
Ich hab's geschafft. Dann hat mich der Entwickler angeschrieben und sagt: Ja, es gibt noch 3 Welten, die man, 3 geheime, superschwere Welten, die man freischaltet. Und ich so: Oh mein Gott!
Für welche Plattformen gibt es das denn
überhaupt? Für PC und für Mac.
Okay. Heißt das 140 wegen der BPM?
Ich nehme das mal an, ja.
Okay.
Ja.
Gut.
Ich habe es aber nicht gemessen.
Arsch. So, die Runde der Super-Spezialexperten muss bald zum Ende kommen, denn ein Teil des Studios wird bald von einer Horde skelettergesichtigen Affen gestürmt.
Das klingt cool.
Noch 2...
Umgekehrt eigentlich. Es sind affengesichtige Skeletoren.
Nee, eben nicht, verstehst du? Aber du bist ja neu hier, du hast den Gag noch nicht verstanden, das ist nicht so schlimm. Noch zwei Sachen, die ihr auf Superlevel lesen solltet. Erstens, es gibt gerade eine Artikelreihe, der ist Blast from the Past, wo verschiedene Superlevel und andere Autoren, glaube ich, auch darüber schreiben, was so das erste bahnbrechende, prägende Spiel war oder eines der Spiele. Und das andere für alle, wir sprachen ja schon als über Emulatoren, es gibt ein Ding, das heißt ICE, und das macht, dass man Steam im Big Screen-Modus, also quasi auf dem Fernseher als Konsolen-Emulator benutzen kann. Das hört sich ziemlich cool an. Gibt es auch einen Artikel zu?
Das muss ich unbedingt noch ausprobieren. Das habe ich nur gelesen und finde es ziemlich sensationell, muss ich sagen.
Sehr gut.
Ich auch. Markus, hast du wirklich schon dein Blast from the Past-Ding geschrieben?
Ich werde keinen schreiben.
Das kommt, glaube ich, am Sonntag. Deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit.
Was ist es?
Captain Comic.
Captain Comic.
Was ist bei dir? Kein Mensch ist so ein ich weiß nicht, nur eins der ersten Jump'n'Runs für PC. sowas ähnliches wie Commander Keen, wahrscheinlich nur schlechter.
Geil.
Okay.
Schon.
Geil.
Was ist bei dir?
Bei mir wird es Jazz Jackrabbit sein. Das ist das Spiel, das der Typ gemacht hat, der dann Gears of War gemacht hat. Das geht um ein. Das ist auch so ein PC-Jumper.
Jeff Pesinski?
Cliff
Pesinski.
Genau. Ja. Da geht es um einen grünen Hasen, der Skateboard, der Hoverboard fährt und gegen Schildkröten kämpft und so. Es ist halt. Ja, es ist halt das Sonic für PC mit Hasen und Schießereien und sowas. Es gibt keine Kettensägen. Wolltest du noch was dazu machen?
Nee, das Ding ist bei mir, Schreiben ist bei mir echt anstrengender als Podcasten. Also ich habe gerade nicht die Zeit dafür. Wenn ich sie gehabt hätte, hätte ich was über Might and Magic 3 gemacht. Ein ganz altes Rollenspiel, nicht zu verwechseln mit Heroes of Might and Magic. Super alt und da habe ich
war noch vor den zwei Xen-Spielen, das habe ich sogar gespielt.
Genau, und das ist sagen, da habe ich mal einen Sommer meines Lebens mit verbracht. Das war großartig.
Zu Recht.
Genau, darüber habe ich geschrieben, aber wie gesagt, komme ich dazu. Was spielt ihr als nächstes, Dennis?
Oh mein Gott, ich glaube Pokémon in der Bahn.
Okay, Markus?
Oh Gott, ich weiß es noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde noch einige Zeit in The Stanley Parable versenken.
Stimmt. Das ist wieder mal typisch.
Nee, aber das ist auch wirklich so eine Sache, um auf Stanley Parable zurückzukommen. Was es total meiner Meinung nach von Dear Esther und so Sachen abhebt, ist, das ist ja auch eine Art Rätselspiel, wo du einfach versuchst rauszufinden, was dieses Spiel hergibt und sowas. Und das ist faszinierend, das ist wirklich.
Also ich werde die Liste zum Teil abarbeiten. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Hörte sich am Anfang so schlimm an, aber ich glaube, ich werde tatsächlich mal Stanley Parable und Wolf Among Us angucken und 140 vielleicht. Generell aber eher noch mich im AAA-Lager rumtreiben und erstmal das Beyond ausprobieren.
Das stimmt.
Ich empfehle
eine Mutter dafür.
Ansonsten war es das. Ich besorge mir noch eine Mutter. Eure Mütter kommentieren bitte den Podcast oder schreiben iTunes-Rezensionen oder sagen uns auf anderen Wegen irgendwie. Apropos, ich war im Urlaub und viele Leute, da habe ich mich sehr drüber gefreut, haben Mails geschrieben. Anscheinend funktioniert Mail-Feedback fast sogar besser als Blog-Kommentar-Feedback. Dennis Kogel, hast du die Bionic Juice verlost?
Ja, habe ich.
Du guter Mann.
Ich habe dreimal war das da. Ich habe das verlost.
Das heißt auch, alle, die jetzt noch keinen bekommen haben, bekommen auch keinen mehr. Schade.
Oh. Tschüssi.
Ciao.
Tschüss. Super Level. In die Fresse.